Also irgendjemand ist immer diskriminiert und geht schlecht heutzutage, ja, ne, sobald eine Studie raus ist. Und ja, das liegt halt einfach daran, dass wir überhaupt Zeit haben, uns mit solchen Sachen zu beschäftigen, würde ich mal sagen, und da Meldungen drüber zu verfassen, ja. Aber wenn wir halt vielleicht uns echte Probleme abhanden gekommen sind, ja.
Katja Rost, herzlich willkommen beim Schweizer Monat.
Ja, danke schön für die Einladung.
Wann haben Sie sich als Frau diskriminiert gefühlt?
Also so explizit im Berufsleben eigentlich bislang selten. Eventuell, als ich in der Wirtschaft tätig war, das war so in 2000er Jahren gewesen, ja, war das diskriminiert. Also ich wollte halt vorankommen. Und habe gemerkt, dass ich da wenig Chancen habe, jetzt quasi voranzukommen beruflich. Aber war das eine gläserne Decke? Also ich würde sagen, nein. Ich hatte halt einen Soziologiekurs gehabt und war im Beratungsunternehmen und die haben halt hauptsächlich wirtschaftswissenschaftliche, juristische ne, Abschlüsse damals gesucht. Und ja. Also eigentlich so diskriminiert habe ich mich selten gefühlt, ja, dass ich mich wirklich bewusst wegen meines Geschlechts benachteiligt gefühlt habe. Wo das vielleicht, wo es mir das erste Mal aufgefallen ist, ist in der Tat, als die Frauenquoten immer stärker diskutiert wurden und ich dann auf also mich um Universitätsprofessuren beworben habe. Und da ist es mir doch passiert, dass ich oft eingeladen wurde, quasi als Quotenfrau, ja, und aber eigentlich gar kein Interesse an mir bestand. Und das fand ich schon immer massiv ärgerlich, dass man dann diesen ganzen Aufwand hat, man bereitet sich ordentlich vor, ja, um dann vor Ort zu erfahren, dass man quasi, ich sag mal, die Quotenlücke geschlossen hat, das ganze Verfahren.
Sie haben ein Essay geschrieben für den Schweizer Monat, der auf Ihrem neuen Buch basiert. Und darin argumentieren Sie, dass die Frauenquote eigentlich ja, vielleicht nicht wirkungsvoll ist, sondern zum Teil auch kontraproduktiv.
Genau, ich sage mal, unsere Kurzargumentation in dem Buch ist, dass die Frauenquote sicherlich ein notwendiges Instrument war, ja, weil sie eben, ich sage mal, diese ganzen Männerzirkel aufgebrochen hat und, ich sage mal, auch das Denken verändert hat, also das auf jeden Fall. Allerdings zeigt sich eben immer mehr in den heutigen Zahlen, dass solche Instrumente haben natürlich vielfältige Wirkungen, die man dann erst später auch entdeckt, ja, oder die sich später entfalten. Und hier muss man sagen, hat die Quote eben den Frauenanteil in Führungsgremien erhöht, also das heißt die sichtbaren Zahlen, ja, aber eben nicht automatisch zu stabileren Karrierewegen geführt, zu einer nachhaltigen Integration der Frauen in den Unternehmen oder zu mehr innerbetrieblichen Aufstiegen von Frauen, ja. Und deswegen nennen wir das quasi auch Quote, Bumerang-Frauenquote, weil sich eben hier herausstellt, dass die Nebenwirkungen der Quote doch erhebliche sind, die wir dann eben feststellen.
Und Sie stellen vor allem fest, dass die Verweildauer von Frauen in Führungspositionen deutlich kürzer ist als jene von Männern. Also bei, glaube ich, den 100 größten Schweizer Arbeitgebern sind es 3 Jahre im Schnitt. Das ist weniger als halb so viel wie bei den männlichen Kollegen. Das ist ja eigentlich eine massive Lücke. Wie kommt die zustande?
Ja, das, ich sag mal, ist eine Folge der Frauenquote, dadurch, dass es, ich sag mal, im Markt schlicht einfach nicht genügend Angebot an guten Frauen gibt. Und was hier also stattfindet, ist quasi, dass die Firmen, die werben sich quasi gegenseitig die guten Frauen ab. Ja, also das heißt, hier hat man quasi mit also mit sehr viel einem größeren Pool an verfügbaren Frauen quasi gerechnet, ja. Und die existiert nicht, zumindest nicht bei dem Phänomen, was wir uns hier anschauen, nämlich eben Executive-Positionen, also C-Level-Positionen in Unternehmen, also sogenannte Greedy Jobs, wo man eben wirklich, ne, also ich sage mal, sehr viel arbeiten muss, sehr viel verfügbar sein muss. Das können Sie jetzt also bitte nicht vergleichen, auch mit einer Verwaltungsratsposition oder beispielsweise mit einer Universitätsprofessur, ne?
Also Sie sagen quasi, diese Frauen werden dann gleich wieder abgeworben, wenn sie in einer Führungsposition sind. Könnte es allenfalls auch Überforderung sein, dass die Frauen vielleicht dann aufgrund der Quote zu früh in gewisse Positionen kommen und dann auch frühzeitig wieder gehen, weil sie eben überfordert sind?
Ja, das stellen wir auch fest in den Zahlen. Also, ich sag mal, die Frauen werden eben häufig sehr, ich sag mal, jünger auf solche Positionen berufen, weil man eben händeringend nach einer Frau sucht und häufig haben sie eben nicht dieselben, ich sag mal, Erfahrungen gesammeln können, auch wie die Männer. Sie kommen oft aus Servicefunktionen, ja, und eben nicht diesen Profit- und Loss-Funktionen, die allerdings entscheidend sind, um dann später auch eine Geschäftsführerposition eben oder so eine C-Level-Position übernehmen zu können, ja. Dann haben sie eben weniger tiefgreifende Branchenerfahrung, auch natürlich, wenn sie extern rekrutiert werden, ja, natürlich weniger eben, ja. Und haben sich da eben keine Netzwerke aufbauen können, Unterstützungsnetzwerke. Und man sagt ja oft auch, so ein Top-Management, das ist ein Haifischbecken, da ist auch was dran und deswegen braucht man auch so interne Netzwerke. Und das fehlt den Frauen eben alles, weil sie eben von außen oft rekrutiert werden, statt sozusagen intern aufgebaut zu werden.
Was ist denn der tiefere Grund, dass es weniger, dass das Angebot eingeschränkt ist und dass es nicht genügend Frauen für solche Führungspositionen gibt?
Ja, das liegt einfach, ich sag mal, an unterschiedlichen Präferenzen von Frauen und Männern, ja. Ich sag mal, wen sie gut vergleichen können untereinander sind, also ich sag mal, diese wirklich die Personen, nenne ich es mal, ja, also die Männer, Frauen, die eben Spitzenpositionen anstreben, ja. Die sind sozusagen, also die sind sich ähnlicher als ich sag mal, da gibt es kaum Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein, ja. Aber sozusagen, wenn man jetzt im Durchschnitt der Frau und dem Durchschnitt des Mannes mal in der Bevölkerung sich anschaut, dann unterscheiden sich Frauen und Männer doch sehr deutlich, ja. Und wollen eben Frauen nicht zu denselben Bedingungen führen, wie Männer führen, ja. Also im Durchschnitt haben Frauen eine geringere Führungs- und Karriereaspirationen, ja. Die sind auch weniger gewillt, Wettbewerb und Risiko auf sich zu nehmen. Ja, das gilt jetzt natürlich nicht überall immer, ja, aber im Durchschnitt ist das so. Und die haben eben andere Lebensentwürfe, in denen Familie, Partnerschaft, Gesundheit, ja, planbare Arbeit eben höher gewichtet werden. Und das sind halt alles Punkte, die bieten solche eben gerade Executive-Positionen eben nicht an. Ja, da muss man ganz klar sein. Und das muss man ganz klar sagen. Und wenn jetzt hier natürlich der Anteil der Frauen eben, die überhaupt sowas sucht, ja, geringer ist in der Gesamtbevölkerung, können sie auf einen geringeren Pool zurück. Das heißt ja nicht, dass diejenigen, die zum Beispiel eben den Familie und Partnerschaft auch wichtig ist, die Frauen, die sind ja deswegen nicht minder qualifiziert oder nicht weniger begabt, ja, und talentiert. Aber die fallen quasi von vornherein schon mal raus aus dem Pool, ja.
Sie stellen sich also explizit gegen die These, dass der tiefere Anteil einfach das Ergebnis von Diskriminierung sei.
Als Generalthese ja auf jeden Fall, ne? Ich sag mal, die Welt sieht komplexer aus und das wird ja häufig als alleinige Begründung eingeführt und gegen die alleinige Begründung ja stellen wir uns. Natürlich mag Diskriminierung nach wie vor eine Rolle spielen, das wollen wir gar nicht verniedlichen, Aber hier hat sich ja wirklich auch viel getan, ja. Man sollte ja auch mal das Positive betonen, ja. Und ich sage mal, jetzt davon auszugehen, dass wir heute mehr diskriminieren als früher, das wäre falsch, ja. Da ist sozusagen viel passiert in die richtige Richtung. Aber so, und Männer sind halt nach wie vor gleich geblieben, beziehungsweise in Wohlstandsländern haben die sich sogar noch stärker auseinanderentwickelt, ja. Weil was bedeutet Wohlstand? Wohlstand bedeutet, dass ich eben, ich sag mal, mich selbst realisieren kann, ja. Und wenn sozusagen die Selbstverwirklichung eben darin liegt, dass ich eine gute Work-Life-Balance und Family-Balance haben möchte, ja, dann ist das ja auch verständlich, ja.
Klar, dann fragt sich aber, stellt sich gleich die nächste Frage, wenn wenn Frauen und Männer unterschiedliche Präferenzen haben, woher kommen dann die Präferenzen? Warum sind die unterschiedlich? Also ist das Biologie, ist das irgendwie kulturelle Prägung oder?
Ganz klar beides, ja. Und ganz klar jetzt, wie viel Prozent das eine und das andere sind, das kann ich Ihnen hier nicht beantworten, ja. Und dafür hat die Wissenschaft derzeit auch keine vernünftige Antwort, ja. Aber ich sage mal, nur zu sagen, falsch, ja. Genauso wie zu behaupten, alles sei biologisch determiniert, das ist auch falsch, ja. Natürlich spielt Sozialisation eine ganz große Rolle. Aber ich meine nochmal, wir können sie ja auch nicht wegwischen, ja, die Sozialisation. Also jeder Mensch hat eine eigene Biografie, in der eben die Eltern auch Rollenvorbilder waren, beispielsweise,
Ja.
ja. Und ich sag mal, das sieht man ja sehr deutlich. Also auch bei den Frauen zum Beispiel, wie hoch ist der Vollzeit- oder Teilzeitanteil bei Frauen, ja? Da spielt die Biografie der Mutter eine extrem große Rolle, ja. Also es ist ein Haupterklärungsfaktor, ja. Hat die Mutter Teilzeit gearbeitet oder hat sie Vollzeit gearbeitet? Das wird halt weitergegeben dann, ne?
Und was auch eine Rolle spielt, und das fand ich auch interessant, dass die Präferenzen die Unterschiede in wohlhabenden Nationen noch ausgeprägter sind, dass also Frauen in wohlhabenden Nationen weniger karriereorientiert sind. Und sie schreiben sogar, dass das laut Executive Sojourn für die Schweiz noch ausgeprägt der Fall sei. Das hat mich doch überrascht.
Eigentlich mich als Soziologe nicht, ja, aber klar, man ist klingt immer so überraschend, ja. Also man nennt das Gender Equality Paradox, eben, dass sich die Geschlechter eben dezidiert auseinanderentwickeln, je höher der Wohlstand ist, ja. Und ich meine, die Schweiz ist nun ganz klar, ne, also ein Wohlstandsland, ja. Und es ist auch klar, dass natürlich damit Schweizerinnen, ja, bei denen sind wir ja, dass die natürlich besonders, ich sag mal, aufgewachsen sind in einer Selbstverwirklichungsgesellschaft mit Wohlstand, ja. Und ich sag mal, jetzt wirklich mal rational gefragt, ja, macht es doch auch Sinn, jetzt angenommen, ich werde sozusagen erben, ich muss nicht mehr alles mir erarbeiten im Leben, ja. Das ist ja häufig die Situation von, ich sag mal, auch dem Durchschnittsschweizer, ja. Ja, warum sozusagen soll ich mir bitte einen Job antun, ja, wo ich graue Haare bekomme, wo ich 80 Stunden die Woche arbeiten muss, wo Partnerschaften scheitern, wo ich nie Kinder bekommen kann, ja, es sei denn, ich externalisiere das auf einen Mann oder auf Kinderbetreuung oder, ne, ich meine, das sind ja schon extrem viele Kosten, Opportunitätskosten nennen wir die, ja, die da anfallen. Und daraus jetzt einen Vorwurf zu machen, die Leute sind zu faul, finde ich schon sehr gewagt. Eigentlich muss man sagen, es ist ein Luxus, dass eine Gesellschaft so weit gekommen
Klar.
ist und sich das erlauben kann, ja.
Das heißt, man kann es sich eigentlich leisten, keine Karriere zu verfolgen, und weil man sich das leisten kann, tun es eben viele Frauen auch, weil sie eben die entsprechenden Präferenzen haben.
Und das
Sie waren
fängt
aber.
übrigens, darf ich noch was ergänzen? Das fängt im Übrigen schon beim Studium an, ja. Und da zieht sich dann in den beruflichen Karrieren also weiter. Nämlich, dass man zum Beispiel wissenschaftlich studiert, ja, als Frau, weil das einen einfach mehr berührt, mehr interessiert, ja. Und dann zum Beispiel Servicefunktionen, also Human Resource oder Marketing im Unternehmen wahrnimmt, aber eben nicht dieses Profit and Loss. Das sind häufig ja auch ist sehr trockene Materie, ja. Das muss man irgendwie auch wollen und dann braucht man auch die Ausbildung dann in Accounting oder keine Ahnung, ne?
Klar. Sie waren früher eine Befürworterin der Frauenquote, beziehungsweise haben gesagt, dass es quasi anfangs sinnvoll war. Was gab denn quasi den Ausschlag, dass Sie sagen, jetzt ist eigentlich die Quote zu einem Boomerang geworden?
Eine Befürworterung der Frauenquote, da war ich immer, ich war da immer sehr ambivalent, ja, muss man sagen. Ich war sehr stark für Gleichstellung von Mann und Frau, weil ich es eben zu wenig verstanden habe, warum das in der Schweiz so, ich sag mal, in meinen Augen quasi rückwärts gerichtet. Emanzipation, weil ich ja aus Ostdeutschland komme und da war das unverständlich. Und ja, da habe ich viel dazugelernt, muss ich sagen, in der Schweiz. Dass, ich sag mal, vor allen Dingen, was ich gelernt habe, dass man halt, dass es ein sehr sensibles Gebiet ist, wo man nicht die eigenen Werturteile einfach übertragen kann, ja, und sagen kann, es ist jetzt alles Diskriminierung, sondern da gehört quasi eine ganze Kultur, soziale Normen und mehr dazu, ja. Und genauso war es bei der Frauenquote. Nein, da war ich keine Befürworterin gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also ich war jetzt auch keine Gegnerin gewesen. Aber schauen Sie, ich komme aus einem Bereich, wo wir Quotenpolitik hatten, ja, lange Zeit in der DDR. Und das hat nicht gut funktioniert. Insofern können Sie von mir jetzt nicht verlangen, dass ich ein Instrument begrüße, was bei uns schon nicht funktioniert hatte. Ne?
Also die Quote hat keine positiven Auswirkungen.
In der DDR, ich sag mal, die Frauen hatten trotzdem wenig zu sagen, ja, weil es an den wichtigen saßen sie nicht. Also, und sie hatte sehr viel negative Auswirkungen, ja. Also, ich sag mal, meine Mutter war eine Quotenfrau gewesen, die hat eine Fachhochschule dann leiten dürfen, weil eben eine junge Frau gesucht wurde auf diesen Posten und das war extrem mühsam gewesen für sie damals, weil sie wurde dort abdelegiert. Sie konnte also auch nicht Ja oder Nein sagen. Ja, der Job wurde ihr, ne, wie das in der DDR üblich war, eben aufserviert. Und sie hatte, ich war damals 2 Jahre, sie war alleinstehend gewesen und die Schule hatte null Interesse an einer jungen Frau gehabt, sondern da war ein älterer, verdienter Kollege vorgesehen für den Job, der den sicherlich auch gut gemacht hätte.
Jetzt könnte man sagen, okay, bei Spitzenpositionen sind Frauen nicht diskriminiert, aber sie verdienen halt immer noch im Schnitt weniger als Männer.
Nein, 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 das stimmt nicht. Bei
Gut,
den Positionen verdienen die Frauen deutlich mehr als die Männer
das stimmt,
mittlerweile.
aber im Durchschnitt verdienen sie weniger.
Kommt drauf an, auf welchen Levels wir uns befinden. Also wenn wir uns das C-Level anschauen, ja, weil eben die Frauen, ich meine, da spielt ganz normal das Gesetz von Angebot und Nachfrage, ja, und wenn die Frauen einen geringeren Tenure haben, also schneller abgeworben werden, spielt sich das natürlich auch in Löhnen wieder, ja. Also das heißt, die Frauen bekommen auf diesen Stufen mittlerweile höhere Löhne als die Männer, ja. Auf anderen Stufen, das stimmt, darauf wollten Sie hinaus, also ich sage mal, dann weiter unten in der Hierarchie im Arbeitsmarkt, dort verdienen Frauen ab irgendeiner Stufe eben weniger. Was unter anderem natürlich auch an, ich sag mal, da mag Diskriminierung auch mit dabei sein, aber kommen natürlich viele andere Faktoren mit dazu. Zum Beispiel, dass man eben in Berufen sich qualifiziert hat, die weniger zahlen, ja. Dass dann eben Arbeitsunterbrechungen stattfinden und man damit nicht das Humankapital hat, das gleiche wie jemand anders. Also, das heißt, es ist eine Facette von Faktoren, ja, die da mit reinspielen, dann in diesen Befund, ja. Aber was man ganz klar sagen muss, und das hatte mich selber am Anfang auch überrascht, aber das ist mittlerweile ein gut gesicherter Befund, dass die Frauen in diesen Top-Positionen einfach, weil es so wenige gibt, ja, die das wirklich machen wollen, die bekommen höhere Löhne.
Ja, und trotzdem sagen natürlich viele, Gleichstellung ist nicht erreicht. Sie sagen aber haben eine provokative These, weil sie sagen, es braucht keine Gleichstellung, es braucht Chancengleichheit. Was ist denn der Unterschied?
Ja, Gleichstellung geht immer von so einem mathematischen Ansatz, also oder so ingenieurwissenschaftlich, ne, dass wir überall 50-50 haben möchten. Und wir sagen, das ist auch dann nicht das, was die Frauen und Männer wollen. Ja? Nicht jede Frau hat, ich sag mal, ich meine, was mir am meisten oder was ja am lustigsten kommt sozusagen häufig von Gleichstellungsbeauftragten, ja. Die selber, was haben die studiert? Gender Studies, Soziologie, ne? So die typischen Frauenfächer, ja. Also sie haben sich selbst selektioniert in Fächer, die Frauen Spaß machen. Jetzt wollen sie von anderen Frauen, verlangen sie, dass die quasi jetzt irgendwie so eine tote Materie studieren, um quasi 50-50 hinzukriegen, ja. Und so funktioniert, also das ist ja, wir haben doch Wahlfreiheit, ja. Und Gleichberechtigung, also ich sag mal, Chancengleichheit bedeutet, dass wenn ich angenommen eben theoretische Physik studieren möchte oder Ingenieurwissenschaften, dann soll ich das auch tun können, ja. Und zwar unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom Alter und so weiter, ja. Aber ich sag mal, dass es da eben unterschiedliche Präferenzen trotzdem gibt, ja, das ist ja nicht vom Tisch zu wischen, ja. Jetzt können wir darüber diskutieren, woran liegt das, ja? Erziehen wir unsere Kinder falsch, ja? Also, das ist eine, ich sag mal, berechtigte These, ja? Mein Sohn geht selber in eine Montessori-Schule, da wollen das alle Eltern ganz, ganz richtig machen, ne? Bei den Kindern. Die sind sowas von gegendert, das können sie sich nicht vorstellen. Dann habe ich mich auch gefragt, wie kommt das denn, ne? Dass gerade in einer Montessori-Schule, dass eben ganz früh schon in der ersten bis fünften Klasse zeigt sich, dass die Frauen, die Mädchen, die wollen später mal was mit Tieren machen und mit Menschen, ja, und die Jungs, die wollen was mit Wirtschaft oder Technik machen. Und das in einem Umfeld, was sozusagen sehr progressiv ist, ne? Und die Begründung ist eine ziemlich simple. Wir können die Kinder nicht aus der Gesellschaft entziehen, ja. Die gehen trotzdem in den Supermarkt und sehen eben das blaue Lego und das pinke Lego, ne? Und wollen eben ein pinkfarbenes Kinderfahrrad und kein weißes, ne?
Genau, das ist wieder die Frage, woher kommen die Präferenzen, oder ist das jetzt irgendwie angeboren oder gesellschaftlich? Aber es spielt ja wie auch nicht wirklich eine Rolle, weil was sie auch zeigen ist, dass letztlich Frauen mit ihrer Lebenssituation, auch wenn sie weniger häufig Spitzenpositionen besetzen, ganz zufrieden sind, sogar mit der Arbeitssituation zufriedener als Männer.
Genau, das zeigen nicht wir, sondern Martin Schröder und andere. Aber ich sage mal, das ist ein ziemlich gesicherter Befund, dass die Frauen prinzipiell mit ihrer Situation also mindestens so zufrieden sind, und zwar länderübergreifend, ja, wie die Männer.
Woher kommt denn dieser Eifer, dieses Bestreben, dass man quasi Frauen oder den Menschen generell einfach bestimmte Lebensentwürfe aufzwingen möchte und sagen möchte, ja, wir brauchen aber 50% CEOs und 50% Anteil in Parlamenten und in Regierungen und so weiter. Woher kommt das
Ja.
zwanghafte, genau.
Ja, ich finde es auch sehr zwanghaft. Aber ich sage mal, zum Ersten muss man hier sagen, das gibt es ja nicht nur bei der Gleichstellungspolitik, sondern auch in anderen Bereichen beobachtet man das, ne? Dass so, ich sage mal, ne, diese Verordnungen und das immer stärker zunehmen. Das ist eine interessante Frage, die man sich wirklich mal stellen sollte oder müsste, ja. Ich sage mal so, jetzt aus dem Bauch heraus würde ich sagen, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass mit einer Überforderung der Gesellschaft mit sich selbst, ja, dass einfach, dass heute alles so komplex und undurchschaubar geworden ist und es gibt so viele Thesen und Gegenthesen und dass man da sozusagen ein bisschen Ordnung reinbringen möchte in den ganzen Wust. Und natürlich, ich sage mal, ist es auch ein Wohlstandsphänomen. Also sagen wir, dass wir überhaupt untersuchen können, Equality of Opportunities, ne? Und nehmen Sie mal die Schulforschung, ja, da nehmen, gehen wir ein bisschen raus, aus der Genderforschung ist vielleicht auch ganz gut. Sozusagen, wir müssen uns mehr für die schlechten Schüler einsetzen, ja. Dann heißt sozusagen, die Hochbegabten, die gehen zugrunde, ja. Also irgendjemand ist immer diskriminiert und geht schlecht heutzutage, ja. Ne, sobald eine Studie raus ist. Und ja, das liegt halt einfach daran, dass wir überhaupt Zeit haben, uns mit solchen Sachen zu beschäftigen, würde ich mal sagen, und da Meldungen drüber zu verfassen, ja. Aber wenn wir halt vielleicht uns echte Probleme abhanden gekommen sind, ja, kann man sagen, also, oder wir wollen uns nicht drum kümmern, um die echten, ja. Wir tun die verdrängen, weil eigentlich gibt es echte Probleme genügend.
Ja. Stichwort Problembewirtschaftung. Der Ausgangspunkt des Buches war ja eine Studie, die Sie vor 3 Jahren, glaube ich, publiziert haben oder gemacht haben, wo Sie untersuchten, wie die Vertretung oder Verteilung von Frauen und Männern in akademischen Positionen sind und was sie für entsprechende Präferenzen haben. Und das war dann von der Sonntagszeitung zur Schlagzeile verdichtet worden. Die meisten Studentinnen wollen lieber einen erfolgreichen Mann als selber Karriere machen. Lässt sich jetzt aus heutiger Sicht und nach den weiteren Erkenntnissen diese Aussage halten?
Ja, ich sag mal, der Titel war einfach blöd, ja. Also ich meine, den haben wir auch nicht rausgesucht und der fasst eigentlich auch nicht die Studie zusammen, ja. Muss man sagen, weil was wir in der Studie festgestellt haben, ist eben genau, ich sag mal, oder nicht wir haben das festgestellt, sondern wir haben bestätigt, was andere Studien schon gesagt haben. Nämlich Präferenzen von Frauen und Männern unterscheiden sich. Und es unterscheiden sich dann am stärksten, wenn das eben, ich sag mal, ein Frauenfach oder ein Männerfach ist, ja. Und das ist ja irgendwie, ich meine, eigentlich tautologisch, ja, diese Erkenntnis, ja. Und was wir dann gezeigt haben als nächstes, und das ist weniger tautologisch, ist eben, dass die Leaky Pipeline in den Fächern am stärksten eben aufgeht, also die Frauen, wo eben, was eben Frauenfächer sind. Weil ich sage mal, dort findet eine Selbstselektion statt, ne? Von vielen Frauen, die sagen, okay, sie möchten arbeiten und die wollen auch beruflich vorankommen. Die sind auch talentiert und gut, ja. Aber sie sagen halt nicht um jeden Preis, ja. Und dann muss ich sie jetzt auch fragen, was spricht denn dagegen, ja? Ist doch an sich eine kluge Entscheidung, ja. Und ich sage mal, leben und leben lassen, ja. Und in den Männerfächern, die Frauen, die dort eben sind, da haben wir halt einen höheren Anteil an Frauen, die eben sehr stark karriereorientiert sind und die eben sagen, mir ist eigentlich Familie und Partnerschaft, das ist so, ich sag mal, eine Randbekleidung, ja, in meinem Leben. Also das stimmt natürlich nicht auch, aber ich sag mal, es hat für sie nicht den Stellenwert, ja.
Ja, umso erstaunlicher war dann dieser Shitstorm, den das ausgelöst hat. Wie haben Sie den erlebt?
Aber das war schrecklich gewesen, ja. Weil ich sag mal, also was ja ganz offensichtlich war, der Shitstorm, der war eine Folge dieser Unglück. Also da, ne, und weiter lesen die Leute heutzutage nicht mehr. Also das heißt, die meisten, die dort auf uns geschimpft haben und ne, haben uns quasi an dieser Schlagzeile festgemacht, die jemand anders genommen, also die Zeitung ja festlegen und die Studie wurde nie gelesen, ja, wurde ja dann auch teilweise zugegeben. Also sogar von Kritikern, die dann auf dem Podium, es gab ja extra ein Podium dazu, ja, von Wissenschaftlerinnen, die da standen und gesagt haben, ja, die Studie haben sie jetzt nicht gelesen.
Und ist denn Ihr Buch letztlich auch so eine quasi ja, Bewältigung dessen oder Rechtfertigung dessen, was Sie damals gesagt haben?
Eine gute Frage. Also, ich glaube, das Buch ist eher eine Folge, ich sag mal, dadurch, dass das Interesse auf einmal an dem, also dass wir gemerkt haben, wir sind an ein Wespennest gestoßen und ich sag mal, das war nicht geplant oder intendiert, ja. Und dann war das Interesse so groß und wir mussten halt viel sozusagen uns immer wieder, ich sag mal, gegen argumentieren, ja. Und irgendwann, klar, beginnt man dann auch, sich für so ein Thema zu interessieren. Und ich hatte am Rande schon immer viele Studien dazu auch gemacht, nebenher, die Market Osterloh auch, oder das war immer ein Thema, was uns so begleitet haben. Und daraus ist dann eben die Frage entstanden, ob man da nicht einfach weitermacht mit dem Thema. Und dann kam eben dieses Gender Tenure Gap, der muss ich sagen, die Margit Osterloh fand das von vornherein sehr spannend. Ich erstmal nicht so. Also, weil ich gedacht habe, wie will man denn da an Daten rankommen? Aber dann hat man eben da die Idee mit den Interviews dann auch von Headhunters, weil anders kriegen sie es gar nicht ne, wir, gebacken. Also jetzt nur mit quantitativen Studien ne, werden sie nicht die Ursachen ergründen können.
Ja, Sie haben auf jeden Fall eine Diskussion angestoßen, sehr interessant, und ich hoffe, dass wir diese Debatte weiterführen können. Katja Rost, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gern geschehen, danke.